SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute mit Claudia Deeg.
Die SWR 1 Leute mit Werner Köhler, SWR 1 Musikexperte, der gerade sein erstes Buch alleine veröffentlicht hat über die größten Hits und ihre Geschichten. Nochmal guten Morgen.
Schönen guten Morgen.
Da wir ja Studio TV eingeschaltet haben, kann ich auch mal das Buch so neben mich halten. Ich gucke jetzt mal in die Kamera, dass man es auch schön sieht. Vorne drauf SWR 1 Hits and Stories, die größten Hits und ihre Geschichte, Werner Köhler. Jetzt bist du ja nicht ausschließlich Musiker, Radiomann, sondern auch Autor. Hast auch schon mal an dem einen oder anderen Buch mitgeschrieben. Aber wie fühlt sich das an, so ein Buch, so ein eigenes in der Hand zu haben? Und das riecht auch noch ganz neu.
Ich habe mich wahnsinnig drauf gefreut, weil es ist eben mehr als nur eine Aneinanderreihung von Geschichten. Es steckt auch viel von mir als Person drin. Und ich konnte es gar nicht erwarten, bis es rauskommt. Und als ich es dann in der Hand hatte, war ein ganz tolles Gefühl. Aber ganz ehrlich, das war's dann auch. Also jetzt ich kenne alle Geschichten, jetzt ist es da, jetzt steht es im Schrank, ich werde danach gefragt. Leute mögen es gerne lesen, da freue ich mich drüber. Aber jetzt kommen dann schon die nächsten Projekte, so bin ich.
Jetzt war ja der Anlass, die Veranstaltungsreihe bei SWR 1 Rheinland-Pfalz, die du ins Leben gerufen hast, Hits and Stories, da erzählst du die Geschichten und Peter Kühn und seine Band, die spielen die Musik. Tausende Menschen haben die Veranstaltungen besucht. Wie ist dann aber das Buch daraus entstanden?
Das ist letztlich eine Folge daraus gewesen. Wir haben ja nicht nur die Show, wir hatten auch die Radiogeschichten. Ich habe insgesamt, lass mich nicht lügen, 110 Geschichten, glaube ich, schon fürs Radio produziert, die dann oft im Frühjahr laufen, auch so mal zwischendurch. Und der Verlagsleiter des Hehl Verlags, der hat mich im Radio gehört und lief dann in die Redaktion und sagte seinen Leuten, den will ich haben, guckt mal raus, der kannte unser Programm gar nicht.
Okay.
Und dann bekam ich eine E-Mail, die hatten rausgefunden, wo ich arbeite, wo das alles herkommt, mit dem Angebot ein Buch zu machen. Das war dann aber nicht ganz einfach, weil es eine SWR-Veranstaltung ist und die Rechte alle beim SWR liegen. Da gab es dann Verhandlungen zwischen Verlag und SWR, die Gott sei Dank gut ausgegangen sind. Man hat sich schön geeinigt, das Honorar, alles wird geteilt und es ist ein SWR-Buch geworden aus der Zusammenarbeit.
Steht ja auch dick und fett SWR 1 vorne
drauf.
Genau. Jetzt kenne ich ja die meisten Hörerinnen und Hörer als Musikfachmann bei uns im Programm. Aber über dich persönlich wissen sie vielleicht nicht so viel. Und deshalb habe ich mir gedacht, wie bei anderen Leute-Gästen auch, machen wir zum Einstieg ein paar Halbsätze zum Vervollständigen. Die Beatles sind für mich
alles.
Dass ich unter anderem Fagott spiele,
ist ein Zufall.
Warum?
Die Geschichte ist so, mein Bruder wollte Klarinette lernen. Ich war natürlich an Musik interessiert und es gab nur einen Fagottlehrer. Und mein Bruder hat sich geweigert, mein kleiner Bruder, Fagott zu lernen und sagte, das mache ich nicht, das ist ein doofes Instrument. Und dann habe ich zu Hause gesagt, bevor es jetzt Krach gibt, gehe ich in den Unterricht und kam zu dem Lehrer, hallo, ich bin der und der, ich war 16 Jahre alt, bin Werner Köhler, ich würde mich für das Instrument interessieren. Und dann habe ich reingepustet, dann sprang der in die Luft, rannte aus dem Zimmer in den Nebenraum, wo ein Geigenlehrer, sein Kollege, gerade unterrichtet und sagte, ich habe ein Talent entdeckt. Ich wusste gar nicht, was er meint. Ich habe hier einfach nur reingeblasen.
Nur ins Fagott.
Ja, aber das wurde dann eine große Leidenschaft von mir. Es hat mich in die klassische Musik auch geführt.
Wenn ich Profifußballer geworden wäre?
Würde mir mein Knie wehtun. Ich bin froh.
Die kleine Playmobil-Figur auf meinem Schreibtisch?
Die hört meine Geschichten als allererster.
Herbert. Wenn ich jetzt nicht hier in diesem Studio wäre, an einem normalen Sonntagmorgen, würde ich jetzt um 13 Minuten nach 10?
Beim Frühstück sitzen und mich anschließend auf die Couch legen und noch ein bisschen schlafen.
Ohne Musik wäre ich?
Ein anderer Mensch.
Und ganz wichtig, du hast am Anfang gesagt, die Beatles. Und deshalb jetzt mal, ich habe einen ganz frühen Titel ausgewählt,
ja,
weil der dich zur Musik gebracht hat. Weihnachten 64, Slow Down.
Das Lied hat mich dermaßen gepackt, und war mein erste Popmusik, mein erster Rock'n'Roll überhaupt. Es gibt so Momente, die man im Leben nicht vergisst. Und das ist einer davon. Diese kleine grüne Platte, die mein Bruder zu Weihnachten bekam, als die aufgelegt wurde, dachte ich, was ist denn das? Das ist ja eine Energie, ein Protest, was ganz anderes. Ich kannte nur Schlager und Märchenplatten. Und ich muss heute noch meine Eltern dafür bewundern. Sie haben es ertragen, dass an Heiligabend 1964 dauernd nur die Beatles liefen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Werner, du hast dich mit der Entstehung von Liedern befasst. Hits and Stories gibt es jetzt auch als Buch. Erzähl uns die Geschichte von Money for Nothing. Wie ist der Song entstanden?
Ist einer meiner Lieblingsgeschichten, weil Mark Knopfler nimmt seine Ideen oft wirklich aus dem Alltagsleben. Geschichten, die wir alle irgendwie mal erleben. Und der macht dann Songs draus. Also er ist in New York zufällig rumgeschlendert und sieht ein Elektrogeschäft und ist da rein. Und da sind ja immer diese vielen Monitore. Mhm. Und da lief MTV, damals ganz neu, der Musiksender.
80er
und da waren
Jahre, ja.
Langhaarige Rockmusiker zu sehen. Und davor standen zwei Arbeiter aus dem Laden, die normalerweise Küchen transportieren und sowas. Und die haben sich aufgeregt über die Typen da im Fernsehen. Guck da mal diese Pfeifen an. Die können nichts und kommen ins Fernsehen. Und unser eins, der muss hier Küchen rumschleppen und Elektroherde anschließen. Und diese Pfeifen da, die sind Millionäre. Ich hätte Gitarre spielen lernen, ein bisschen klimpern und schon ist man im Fernsehen. Und Mark Knopfler hat sich geärgert darüber. Und hat sich schnell an der Kasse Papier und Bleistift geben lassen, stellte sich unauffällig daneben und hat alle Sprüche mitgeschrieben. Dann ist er nach Hause oder ins Hotel damals und hat einen Song draus gemacht. Was mich immer interessiert hat oder hätte, was ich aber nicht weiß, haben denn diese Arbeiter erfahren, dass sie auch noch mitgeholfen
Bestimmt
haben?
Nicht.
Ja, dass sie auch noch mitgeholfen haben, dass die Dire Straits, also diese Rockmusiker, noch mehr Geld verdienen, weil es ein Riesenhit war.
Ich kann es mir nicht vorstellen.
Ja.
Ich glaube, ich kann es mir
aber
echt nicht
Gesicht
vorstellen.
Aber das Gesicht hätte ich gern gesehen.
Das stimmt, das stimmt. Tolle Geschichte, aber wie kamst du überhaupt auf diese Geschichten? Also hast du sie selber in Interviews erfahren oder nachgelesen?
Der Urauslöser war meine erste Biografie, die ich gelesen habe, von Hunter Davis, die Beatles-Biografie. Und da habe ich festgestellt, dass zwischen Leben und Songs oft Zusammenhänge bestehen. Dass man also sehen konnte, der Song hat damit zu tun. Und dann hat mich das begonnen wirklich zu interessieren. Ich habe dann immer auf Interviews geachtet, wenn mal im Fernsehen was war. Und ich kann sehr gut Geschichten abspeichern. Dann, als ich beim Radio war, habe ich mir auch angewöhnt, Künstler einfach mal zu fragen, wie war das damals mit dem und dem Lied? Und da habe ich auch sehr, sehr viele Geschichten erfahren und ich verwende alles Mögliche, also Interviews oder Interviews, die auch Kollegen gemacht haben. Man kommt ja nicht an alle Künstler ran, also John Lennon habe ich natürlich nie persönlich getroffen oder Freddie Mercury, aber daraus, nee, wichtig ist für mich, dass die Geschichte im Wesentlichen stimmt und sich so zugetragen hat. Also sie muss quasi von dem Künstler in irgendeiner Form selbst erzählt worden sein.
Und um diese Geschichten in dem Buch noch zu untermalen, im wahrsten Sinne des Wortes, gibt es Zeichnungen dazu. Ja, also ich guck mal, vielleicht sieht man das sogar über Studio TV. Es gibt hier, die finde ich grandios, eine wunderschöne Zeichnung. Jimi Hendrix auf der Flucht vor, kann man das so sehen, bumm, jetzt haue ich hier das Mikro um.
Spätzle mit Seidewürstle.
Rennt vor Würstchen davon. Was bitteschön ist mit dieser Geschichte los?
Ja, mit den Zeichnungen, freue ich mich ganz, ganz sehr drüber. Wir waren bei der ersten Besprechung im Verlag und der Verlagsleiter sagte, ja, dann müssen wir die Fotos der Künstler reintun. Ich dachte, das ist ein bisschen langweilig. Von den Geschichten gibt es ja keine Fotos. Da sind ja keine Kameras dabei gewesen. Also blieben nur Künstlerfotos, wie man sie aus Zeitungen oder sonstigen Berichten kennt, Bühnenfotos, die haben aber mit der Geschichte nichts zu tun. Und ich habe dann einfach mal frei gesagt, wie wäre es denn mit Zeichnungen? Wissend, dass es nicht ganz billig ist, einen Zeichner zu finden, der das alles umsetzt.
Yeah.
Und der Verlag sagte, super Idee. Und eine Stunde später waren wir bei einem Grafiker und haben dem die Geschichte erzählt. Und er sagt, das mache ich.
Und er hat es toll umgesetzt.
Ja, also fantastisch.
Bitte noch, warum Würstchen hinter Jimi Hendrix?
Die Geschichte hat Fritz Rau, der Konzertunternehmer, erzählt. Er war sehr eng mit Jimi Hendrix befreundet. Und Hendrix hat immer von dem Essen in den amerikanischen Südstaaten erzählt, von New Orleans. Und da gibt es so tolles Essen. Und wie denn das Essen in Deutschland wäre. Und er möchte mal was essen aus Fritz Raus Heimat. Und dann hat er kam aus der Gegend von Pforzheim, hat ihn in ein schwäbisches Restaurant eingeladen. Und dann gab's Linsen mit Seitenwürstle und Spätzle. Das musst du dir jetzt bildlich vorstellen. Also diese Würmchen,
okay.
die Spätzle, dann diese braune Soße drauf und oben diese rosa Würstchen. Jedenfalls Jimi Hendrix hat ein bisschen drin rumgestochert und er war sehr höflich. Er sagte, ich muss mal kurz aufstehen und mir die Hände waschen. Und dann wurde er nicht mehr gesehen. Er ist einfach verschwunden, er konnte es nicht essen. Und auf dem Bild sieht man Jimi Hendrix davonlaufen.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Werner, wir müssen über Frauen sprechen.
Hör zu.
Weil die Musik und die Liebe, Frauen in der Musik, also Frauen, die besungen werden. Sind die meisten Lieder auf der Welt eigentlich Liebeslieder?
Ja, 80% sollen das angeblich sein. Liebe ist das Thema überhaupt, aber nicht nur Liebe zu Frauen, Liebe zum Leben, Eltern, Kinder, aber das Thema Liebe, ich finde, das gehört auch zur Musik. Also für mich ist Musik, nicht alle, aber sehr viele Teile der Musik sind Ausdruck von Liebe.
Weil sich mit Musik ausdrücken lässt, weil man, was man nicht in Worte fassen kann.
Exakt.
Manchmal, oder?
Musik ist eine Sprache, die ohne Worte funktioniert. Deshalb ist für mich auch der Unterschied Klassik, Rock, Jazz gar nicht so groß, weil die Musik direkt wirkt. Es sind nur verschiedene Sprachen.
Und das Instrument ist dann auch egal? Oder wenn
Nein.
man jetzt.
Es eignet sich natürlich hervorragend die Gitarre. Da muss ich jetzt ein bisschen was gestehen. Ich war ein sehr schüchternes Kind und ein sehr schüchterner Junge auch. Und ich war in der Gitarrenstunde bei uns in Rimbach im Odenwald bei Herrn Lehrer Einhäuser. Und wir lernten zupfen, also bald grasig am Neckar. Und das war aber nicht so die Gitarrenart, wie ich sie mir vorgestellt habe. Und dann habe ich mal im Fernsehen einen französischen Sänger gesehen, der hieß Michel Polnareff. Mhm. Und dem guckte ich auf die Finger und der schlug die Gitarre. Und dann guckte ich, wie der greift. Und am nächsten Tag in der Gitarrenstunde, der Lehrer kam Gott sei Dank etwas später, habe ich dann das vorgespielt. Und vor allem die Mädels waren natürlich hin und weg. Und da habe ich entdeckt, mit Musik lässt sich ganz schön was tun, vor allen Dingen, wenn man so 15, 16 ist. Da steigen die Chancen ganz schön.
Und scheinbar auch mit der Gitarre. Also vielleicht auch das Instrument, mit dem es am besten klappt?
Ja klar, am Lagerfeuer, auf der Klassenfahrt. Die Gitarre nimmt man mit. Ich gehörte auch zu denen, die am Lagerfeuer abends beim Zeltlager dann Bob Dylan, Leonard Cohen, Donovan, Simon & Garfunkel die romantischen Lieder gesungen hat. Und ich muss auch gestehen, dass so die ersten Kontakte zu meiner Frau damit zu tun hatten. Bin ich sehr dankbar.
Dann liegst du ja wirklich in einer Linie mit berühmten Musikern, die das ganz ähnlich gemacht haben. Also eine Geschichte, die du erzählst, finde ich großartig in dem Buch. Gitarrist Eric Clapton hat mit der Musik die Frau, ich meine seines besten Freundes, George Harrison rumgekriegt.
Er hat es ja nicht erfunden. Denk an das Mittelalter, die Minnelieder, ja. Also der Lautenist mit seinen Liedern unter dem Fenster der Angebeteten gesungen hat. Und bei Eric Clapton war es so, er hat sich in die Frau seines besten Freundes, nämlich George Harrison, verliebt und zwar unsterblich. Und natürlich hat sie ihn abgewiesen, sie war ja verheiratet. Und dann hat er sich dieses, wie soll ich sagen, fast gemeinen Tricks bedient. Er hat Layla geschrieben und hat sie in sein Haus gelockt und hat gesagt, Patty, ich möchte dir ein paar neue Songs von mir vorspielen. Und da war Layla dabei. Und da heißt es eben, Layla, I'm getting on my knees, ich knie mich vor dir nieder und ich bitte dich, werde die meine. Und da ist sie natürlich hingeschmolzen. Bemerkenswert finde ich die Reaktion von George Harrison. Der sagte, okay, wenn sie will, dann nimm sie doch einfach.
Erstaunlich, ja.
Und inzwischen ist natürlich Patty von beiden getrennt. Auch die Ehe mit Eric Clapton hat nicht gehalten. Sie hat heute einen Mann, der weder Gitarre spielt noch Song schreibt. Und die Freundschaft zwischen Eric Clapton und George Harrison ist geblieben bis zum Tod von George Harrison. Also die war stärker.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Werner, solche Typen wie Lindenberg sind aber einmalig, oder?
Lindenberg ist einmalig. Ich vergesse nie in den 70er Jahren. Da hatte ich so eine Phase, gut, ich habe auch klassische Musik studiert, mich viel mit Jazz befasst, aber ich hatte da eine Phase, wo ich dachte, die Popmusik, mit der geht's jetzt abwärts. Die Beatles waren getrennt, die Stones waren langweilig, Jimi Hendrix war tot, Janis Joplin war tot und dann kam und dann gab es ABBA, muss ich gestehen, fand ich jetzt gar nicht so prickelnd. Das fand
war
ich albern.
War dir zu bunt, zu schrill?
Zu bunt, zu schrill. Und dann diese ganze Glamrock, T-Rex und Kiss und sowas, fand ich so affig alles. Und dann kam Udo Lindenberg, der hat sich hingestellt und in deutscher Sprache Rockmusik gemacht. Umwerfend. Und ich habe ihn einmal erlebt, da bin ich nach Hamburg gefahren, da hat er sein Buch rausgebracht, diese Lindenwerke, seine witzigen Zeichnungen, die Likorelle, hat er sie genannt, die er auf Likör gemalt hat. Und da hat er mich empfangen in der Lobby des Atlantik-Hotels bei Kaffee und Kuchen. Wir saßen zusammen und ich war schon nervös, weil Lindenberg ein großer Held für mich war immer und ja auch diese Kunstfigur ist, so immer alles locker und keine Panik und so. Dachte ich, komme ich an den menschlich überhaupt ran im Gespräch? Dem war so, es war völlig anders, sehr bescheiden. Er kam zum Beispiel gar nicht drüber hinweg, dass ich aus Mainz angereist war. Er sagte immer, bist du wirklich aus Mainz gekommen?
Also dass du extra diese weite Strecke
auf dich nimmst. Dann habe ich gesagt, natürlich, einmal Udo Lindenberg getroffen, Entschuldigung, also da fahre ich auch noch ganz woanders hin. Ja. Er war jedenfalls ganz anders, als ich erwartet hatte, sehr bescheiden und sehr, sehr ruhig. Es hat mir gut gefallen.
Und welche Rolle hat ab da deutschsprachige Musik für dich gespielt?
Eine sehr große. Über Lindenberg kam ich dann auch zu den Liedermachern, Franz Josef Degenhardt, Reinhard May, also Menschen, die mit Sprache und Musik umgehen konnten. Das war ganz wichtig für mich. Ich hatte dann auch eine richtige Liedermacher-deutsche Phase. Und heute finde ich ganz, ganz toll, dass die deutsche Sprache so Einzug gehalten hat, dass es kein Unterschied mehr ist, ob man Englisch oder Deutsch oder sonst irgendeine Sprache singt. In Deutschland kann man das alles machen. Das war in den 60ern und 70ern ganz anders. Da war England, Amerika vorne dran und die Deutschen sind hinterhergerannt. Inzwischen gibt es ja die eigenständige deutsche Musik.
Aber jetzt gerade dieser neuen deutschen Musik wird ja oft vorgeworfen, sie sei zu seicht und die Inhalte seien nicht mehr so politisch und
ja.
So. Kannst du das nachvollziehen, die Kritik?
Ja, das kann ich nachvollziehen. Ich höre auch gern romantische Musik, ich habe so eine Ader. Aber wenn ich dann merke, dass ein Künstler jetzt wirklich auf dieser Masche herumreitet, das ist leider auch so. Es war mit der Neuen Deutschen Welle so. Mhm. Eine tolle Grundidee wird einfach durch die Masse, die auch von den Plattenfirmen kommt, hier ist Geld zu verdienen, dann wird der Markt zugeschüttet mit der immer gleichen Musik und dann geht das Echte und das Gute verloren, weil es überdeckt wird von so vielen Nachahmern. Hm. Und das ist schade, das ist auch in dieser romantischen deutschen Musik. Wir nennen das manchmal in der Redaktion die neue deutsche Weinerlichkeit.
Kommen wir auf Udo Lindenberg nochmal kurz zurück. Der hatte nämlich was mit Nena, das haben die beiden vor ein paar Jahren bekannt gegeben. Deshalb finde ich, müssen wir auch Nena spielen, eine große deutsche Künstlerin, 99 Luftballons. Das Lied kommt auch in deinem Buch vor. Mhm. Warum durfte die Geschichte nicht fehlen?
Diese Geschichte fand ich so schön, weil sie was verbindet, was im ersten Moment nicht so sichtbar ist, nämlich die Rolling Stones und Nena. Die Geschichte beginnt auf einem Rolling Stones Konzert in den 80er Jahren auf der Berliner Waldbühne. Und Carlo Karges, der Gitarrist der Nena Band, war auf diesem Konzert. Und die Stones haben eine riesen Show abgeliefert. Und am Ende ließen die eine riesige Menge Luftballons in den Himmel steigen. Es war Berlin, die Mauer stand noch. Und die flogen vom Wind getragen über die Mauer Richtung Osten. Und da hat sich Karges gedacht, was ist jetzt eigentlich, was halten denn die Grenzsoldaten davon, dass da jetzt so eine Menge Luftballons rüberkommen? Am Ende halten die das noch für irgendeinen Angriff und starten Gegenmaßnahmen. Da kam ihm diese Idee von den 99 Luftballons, dass durch Luftballons ein Krieg ausgelöst wird. Und das hat er der Nena, er hat den Text geschrieben und Nena gezeigt und war ein bisschen unsicher, was sie dazu sagt. Und sie sagt, Carlo, das ist das Beste, was du jemals geschrieben hast. Und dann entstand dieser Song.
SWR1 Rheinland-Pfalz, Leute.
SWR1 Leute mit Werner Köhler, der andere King. Elvis taucht in deinem neuen Buch zweimal auf. Auch die Beatles haben ja ein bisschen mehr Platz bekommen als die anderen. Ich stelle mir das unglaublich schwer vor, sich überhaupt zu beschränken. Wie hast du denn die Auswahl getroffen?
Ganz, ganz, wirklich ganz, ganz schwer. Erstens habe ich darauf geachtet, dass sie zusammenpassen. Und ich glaube, das habe ich aber erst so im Nachhinein festgestellt, es sind Geschichten, die etwas zu sagen haben über die Zeit, über den Menschen, über den Song. Also gerade vorhin hatten wir es von 99 Luftballons. Das ist die Zeit des Kalten Krieges. Die wird da lebendig, die Angst vor einem Atomkrieg. Und bei Elvis eben die 50er Jahre und die Entstehung des Rock'n'Roll. Also ich möchte eine kleine Botschaft auch in den Geschichten haben, eben, dass es nicht nur eine Aneinanderreihung von Anekdoten ist. Davor hatte ich durchaus Respekt und auch ein bisschen Angst oder Bedenken. Ja. Und da kam mir meine Frau zu Hilfe. Ich laufe durchs Wohnzimmer, wie mache ich das, wie verbinde ich die Geschichten? Das ist ja einfach nur so eine Aneinanderreihung, ich habe ja so viel, wie suche ich die aus? Und dann sagt sie, das Einzige, das die Geschichten verbindet, das bist du. Und das war der Klick. Natürlich, meine Geschichte mit den Geschichten verbinden. Ich habe diese Zeiten auch erlebt. Und das war dann die Grundidee. Insofern habe ich das Gefühl, es ist jetzt doch dann ein Ganzes geworden.
Ja, und es ist so ein Fluss. Man liest es
Fluss,
so durch.
Genau.
Ganz schön.
Genau.
Bei Elvis war ja gar nicht klar, dass er Musiker wird. Er wollte eigentlich ein Gewehr haben, als er mit seiner Mutter im Laden stand, oder ein Fahrrad. Wie kam es dann doch zur Gitarre?
Ja, das ist eben auch einer dieser Geschichten. Wenn Elvis eben nicht die Gitarre genommen hätte, dann wäre vielleicht alles ganz anders geworden. Also die Geschichte ist so, das war 1949, Elvis wurde 10 Jahre alt und wünschte sich ein Fahrrad zum Geburtstag. Und er ist mit seiner Mama in einen Laden gegangen, das ist der Tupelo Hardware Store. Dort habe ich die Geschichte übrigens auch von dem heutigen Verkäufer erfahren. Und da sollte ein Fahrrad gekauft werden. Und der kleine Elvis, 10 Jahre alt, sieht ein Gewehr. Das sind diese Läden, das sind Marmelade,
das gibt's alles, ne?
Fahrradketten, Gewehre, alles gab es da zu kaufen. Und da war eben ein Gewehr. Und Elvis fing an zu schreien, ich will ein Gewehr. Und natürlich kauft ihm die Mama kein Gewehr. Aber Elvis hat sich auf den Boden geworfen und geschrien und gebrüllt, er will ein Gewehr haben, kein Fahrrad. Und dann kam der Verkäufer, Mr. Bobo hieß der, und nimmt eine Gitarre von der Wand und gibt sie dem kleinen Elvis in die Hand. Und er streicht über die Saiten und dann fängt er an zu lächeln und ist völlig hin und weg von diesem Instrument. Und er wollte dann auch kein Fahrrad mehr und ein Gewehr auch nicht mehr. Er wollte die Gitarre. Und das finde ich auch die schöne Botschaft, die da drin liegt für die Musik. Die Gitarre statt des Gewehrs.
Du hast eben gesagt, er hat sich auf den Boden geschmissen.
Ja.
Er hat sich nochmal auf den Boden geworfen, aber gewollt. Da war er deutlich älter. Bei einem Song. Auch die Geschichte taucht in dem Buch auf und die taucht auch auf bei den Shows, Hits and Stories. Da legt sich nämlich der Sänger Peter Kühn irgendwann auf den Boden.
Ja.
Warum?
Elvis Presley, das wird oft übersehen, weil er so ein großer Star war vor allen Dingen Musiker. Das heißt, er hatte ganz bestimmte Vorstellungen, wie sein Lied zu klingen hat. Viele Songs hat er 30, 40 Mal aufgenommen, bis die Version dabei war, die ihm dann richtig erschien. Alle anderen im Studio sagten, mein Gott, das klingt ja alles gleich. Er hat den Unterschied gehört. Und bei Are You Lonesome Tonight war der Unterschied, dass er eben sagte, wir müssen nachts aufnehmen, Are You Lonesome Tonight, ein Nachtlied, ein Lied, das in der Nacht spielt. Und ich muss mich auf den Boden legen. Und dann wurde das Licht im Studio gelöscht und er hat es liegend im dunklen Studio gesungen. Und das haben wir in der Show auf die Bühne gebracht. Ich sage da dem Peter Kühn, wir wollen ja authentisch sein, jetzt leg dich bitte auf den Boden. Und er legt sich da auf die Bühne, auf den Boden und singt Are You Lonesome Tonight im Liegen. Ganz herrlich, hätte nie erwartet, dass das so gut funktioniert. Er konnte das.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Das hätten sich die Toten Hosen auch nicht gedacht, oder? Dass so oft bei so unterschiedlichen Gelegenheiten dieser Titel läuft, oder?
Ja, das ist ein Beispiel dafür, dass das hat Jim Kerr von den Simple Minds mal zu mir gesagt. Lieder sind wie Kinder. Die pflegt man und hegt man, bis sie erwachsen werden. Und wenn sie erwachsen sind, das ist der Moment, wo sie dann veröffentlicht werden, entziehen sie sich jeder Kontrolle und machen, was sie wollen. Und bei Tagen wie diesen war es eben so, dass das auf politischen Veranstaltungen gelaufen ist. Zunächst mal bei der Nationalmannschaft.
Mhm.
Das fanden die Toten Hosen ganz toll.
Klar, sind ja Fußballfans,
Fortuna Düsseldorf.
Genau.
Und dann aber bei der SPD und bei der CDU. Und da waren die Hosen schon sauer. Sie haben gesagt, im Bierzelt, ihr dürft überall mal unsere Musik spielen, aber doch bitte nicht auf politischen Veranstaltungen. Und Frau Merkel hat sich dann persönlich bei Campino entschuldigt. Das finde ich toll.
Ist irgendwie so eine Art, ja, wenn man so will, auch eine Art Kontrollverlust. Wir hatten eben auch über Elvis gesprochen und da würde ich jetzt mal noch gerne auf ein anderes Thema kommen. Elvis ist ja nur ein trauriges Beispiel von vielen, wie sich Musiker kaputt machen, wie sie an der Musik oder am Leben scheitern. Elvis starb im Alter von 42 Jahren. Warum ist die Lebenserwartung von Musikern nicht besonders hoch? Was läuft da schief?
Das ist übrigens ein Irrtum. Die Lebenserwartung von Musikern ist hoch.
Okay.
Ich habe mal eine Statistik gesehen, aber es sind natürlich bekannte Leute, die früh sterben. Und die Probleme mit Rausch, Gift, Drogen und sowas, da habe ich viel drüber nachgedacht. Ich denke, es gibt verschiedene Ursachen. Die eine ist natürlich, geht man als stabiler Mensch in einer Karriere? Hat man eine Kindheit, bringt man da Stabilität mit? Das andere ist, das Leben verändert sich, wenn ich ein Star bin, von heute auf morgen ganz, ganz extrem. Ich habe viele Beispiele auch von Musikern, die dann nicht mehr wissen, wer sind ihre Freunde? Sind sie beliebt, weil sie tolle Musik machen oder als Mensch, das führt zu einer ganz großen Ungewissheit im sozialen Leben.
Dann weiß ich ja nicht mehr, auf wen kann ich mich wirklich verlassen. Ne?
Man wird sehr, sehr misstrauisch.
Ja.
Janis Joplin zum Beispiel, sie war eigentlich als junges Mädchen ein Mauerblümchen. Und dann wurde sie von Tausenden und Millionen von Menschen angehimmelt. Und dann kommt auch was, wo man sich selbst, da denke ich an die römischen Kaiser, wo man den Bezug zur Realität verliert und glaubt, man ist tatsächlich etwas Besseres oder etwas Großartiges. Aber das ist man eben nicht. Man ist ein Mensch wie alle anderen, gesegnet mit einem großen Talent, mit einer großen Fähigkeit. Das heißt aber nicht, dass ich ein besserer Mensch bin. Und diesen ganzen Rummel um die Person, ich glaube, der nimmt einem die Stabilität und dann sind natürlich Drogen auch zugänglich. Vor allem in den 60er, 70er Jahren wusste man auch noch gar nicht, wie verheerend die Wirkung ist. Und es war schick, Drogen zu nehmen. Und die Folgen haben wir ja dann gesehen. Und ich denke, eins der wichtigsten Dinge für einen großen Star ist, sich unabhängig von allem innerlich stabil zu halten und eben nicht dem Irrtum zu erleben, ich bin ein Halbgott.
Besonders tragisch ist ja wirklich die Geschichte von Janis Joplin, die du gerade angesprochen hast. Die erzählst du auch in deinem Buch. Das geht schon echt unter die Haut, oder?
Janis Joplin, das sind so Geschichten, die fallen mir auch durchaus manchmal schwer zu erzählen. Ich wusste das viele Jahre nicht. Ich war ein großer Fan von Mercedes-Benz. Mhm. Und da singt sie ganz alleine und man hört nur den Fuß tack, tack, tack. Und ich habe mir immer Gedanken gemacht, warum spielt da keine Band? Wie ist das? Und die Geschichte ist eben die, dass sie 2 Tage vor ihrem Tod im Studio war. Die Band war schon zu Hause, sie war alleine, ein Tontechniker vielleicht noch dabei und sie hat einfach diesen Song gesungen, um nach dem Wochenende weiterzuarbeiten daran. Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Und sie kam eben am Montag dann nicht ins Studio und wurde gefunden, tot neben ihrem Bett. Und dann hat die Band gesagt, das ist das letzte Mal, dass Janis gesungen hat. Die letzte, ihre allerletzte Aufnahme und da kommt keine Bassgitarre, kein Schlagzeug, nichts mehr dazu. Die wird so veröffentlicht, wie sie war.
SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Früher war alles besser, Werner, sagen die Leute heute oft. Auch die Musik. Wie oft hörst du den Satz?
Den höre ich oft. Also gerade von Hörern von in meinem Alter, die sagen, ach, die Musik von heute, das ist doch alles nichts. Ich muss dazu sagen, ich finde es nicht. Nur, es war damals ganz anders. Also angefangen zum Beispiel, wie man heute ein Instrument lernt. Ich gucke heute im Internet, wenn ich Gitarre lerne, nach Grifftabellen. Ich habe Videos, wo mir gezeigt wird, wie welcher Titel gespielt wird. Eine kleine Anekdote von Paul McCartney, wie der Gitarre gelernt hat. Auch von Freunden und hat sich selbst beigebracht, aber er konnte zum Beispiel den H7-Griff, den konnte er nicht. Und den konnte auch keiner seiner Kumpels. Und dann hat sich in der Schule wie ein Lauffeuer rumgesprochen in Nord-Liverpool. Da lebt einer, der kann den H7-Akkord greifen. Und dann fuhren die rauf aufs Fahrrad nach Nord-Liverpool, Adresse raussuchen, klopf, klopf, klopf. Hallo, hallo, ich bin der Paul. Wie geht denn der H7-Akkord? Zack, hat das ihm gezeigt. Ah, so geht H7 und fährt wieder nach Hause und kann H7. Das ist natürlich total anders. Genauso die Plattenstudios. Wer konnte früher eine Aufnahme machen? Mhm. Man braucht ein Studio, man braucht richtig Geld, eben eine Plattenfirma, die das bezahlt. Heute kann ich das im Wohnzimmer mit dem Computer.
Aber was bedeutet das auch fürs Musikgeschäft? Also inwiefern hat sich das dadurch auch geändert?
Na, damals war es konzentrierter. Weniger Bands, die waren unglaublich populär. Und heute hat sich das unheimlich, ich glaube seit den 80er Jahren, aufgesplittet. Wir haben so viele Stilrichtungen, ne? Heavy Metal, Punk, da, ich krieg sie gar nicht, unzählige Richtungen und so richtig Jugendmusik, wo alle drauf standen, wie in unserer Zeit, das gibt's überhaupt nicht mehr.
Aber das heißt auch, heute lässt sich auch nicht sagen, welcher Song in 30, 40 Jahren vielleicht
überhaupt nicht
immer noch gespielt wird, oder?
Ja, und da sage ich, das muss man abwarten. Und wenn jemand kommt und sagt, heute ist doch alles Mist, das ist völliger Quatsch. Wir überschauen nur noch nicht, was mal bleiben wird in 20, 30 oder 40 Jahren. Das war in den 60ern übrigens genauso. Barry Ryan, eben mit seinem Eloise haben wir gehört, der hat mir gesagt, genau auf diese Frage, wir täuschen uns da. Die Musik der 60er und 70er Jahre, da war auch ein Haufen Mist dabei. Nur, den kennt man heute nicht mehr. Der wird nicht mehr gespielt. Und das ist genauso. Ganz viel ist auf der Strecke geblieben. Und die großen Namen wie Eric Clapton, Jimi Hendrix, die Beatles, die kennen wir heute noch. Aber das ist auch nur eben eine Auswahl aus dem Ganzen. Und die große Frage, was werden unsere Kinder hören?
Und Musikkarrieren, also wirklich ein Star zu werden, das war auch schon immer schwierig. Also das ist heute schwer, klar, aber das war auch früher schon schwierig. In deinem Buch schilderst du, wie hart der Einstieg in die Karriere für Herbert Grönemeyer war. Ganz ehrlich, manch einer hätte da längst aufgegeben, oder?
Aber ja, wenn mir das passiert wäre, was Herbert Grönemeyer passiert ist, er hat es mal bei einer Plattenpräsentation in Berlin erzählt, so am Tisch, dass er gerne, wie viele andere auch, am Lagerfeuer Gitarre gespielt hat, Songs von den Stones und Bob Dylan und sowas. Und einmal sei der vor der Klassenfahrt der Klassensprecher zu ihm gekommen, hätte ganz ernst zu ihm gesagt, Herbert, wenn wir jetzt auf die Reise gehen, auf die Klassenfahrt, die Klasse lässt es dir ausrichten, bitte lass deine Gitarre zu Hause. Da hätte ich aufgehört. Und Herbert Grönemeyer ist für mich der Mann, der zeigt, was dazugehört, nämlich Ausdauer und Glauben an sich selbst. Auch seine Art zu singen ist ja auch nicht jedermanns Sache. Heute vielleicht mehr als damals, aber ich erinnere mich im Radio, als Herbert Grönemeyer-Platten am Anfang kamen, oh Gott, wie, der kann ja gar nicht singen, man versteht ja nichts, der stöhnt ja nur. Und dabei zu bleiben und sich nicht zu verändern und irgendwann mal durchzusetzen, Respekt, Respekt, Respekt.
Und inzwischen sind solche Songs wie Musik, nur wenn sie laut ist, dann eigentlich schon Klassiker.
Sind Klassiker und Kult und wunderbar. Heute weiß es jeder, damals wusste es wahrscheinlich keiner.
SWR 1 Rheinland-Pfalz. Leute.
Werner Köhler, du hattest mal einen älteren Hörer, der wollte einen bestimmten Titel von John Lennon.
Das führt zurück in die langen Zeiten, die schon lange her sind. Das war 1982, 83, als ich in Stuttgart beim Radio anfing. Da mussten die jungen Redakteure die Wunschsendung betreuen, damit sie Repertoire lernen. Und die hieß bei uns damals »Sie wünschen, wir spielen«. Und wir in der Redaktion haben draus gemacht, sie wischen, wir spülen. Und dann gab es die Zeit, da kam dann schon mal Popmusik in die Sendung. Ansonsten eben Schlager, volkstümliche Musik, klassische Musik. Und da erinnere ich einen älteren Herrn, der hat sich von John Lennon A Mädche gewünscht. Süß. Und wir lagen natürlich flach im Studio, aber der arme Mann kannte das wahrscheinlich nicht besser. Ich vermute, dass seine Enkelin oder Tochter zu ihm gesagt hat, ruf doch mal beim Radio an und wünsch da Imagine. Und er hat da eben A Mädche draus gemacht.
Und ich meine, er steht damit nicht alleine da. Es wurde sogar ein ganzes Buch damit gefüllt, Der weiße Neger Wumbamba.
Ja.
Auch Missverständnis, ein Büchlein von Axel Hacke. Das kommt ja oft vor, dass es Missverständnisse mit der Musik gibt.
Ja, der Axel Hacke meint ja, aus Der Mond ist aufgegangen, die Zeile, der weiße Nebel, wunderbar. Mir ging es ja auch mal so. Ich habe als kleiner Junge Schlager natürlich sehr, sehr gemocht. Und da gab es von der Manuela, Schuld war nur der Bossa Nova. Und da heißt es, als die kleine Jane gerade 18 war, nahm sie der Jim in die Dancing Bar. Und am nächsten Tag fragte die Mama, Kind, warum warst du erst heute Morgen da? Schuld war nur der Bossa Nova. Da habe ich mir vorgestellt, dieser blöde Bossa Nova, was für ein Typ muss das sein, der kleine Mädchen davon abhält, pünktlich nach Hause zu kommen. Ich habe ihn mir richtig vorgestellt, mit Melone, Schnurrbart, Zigarre,
fieser im Mundwinkel Kerl.
Schwarze an, ja, so Richtung Mafia, ein richtig fieser Typ. Und es hat wirklich Jahre gedauert, bis ich dann irgendwann gelernt habe, der Bossa Nova ist kein Typ, sondern ein lateinamerikanischer Tanz.
Diese Verhörer sind großartig und manchmal, also ich stelle mir das so vor, dass ja auch die Hörerinnen und Hörer auch ganz viel natürlich wissen zur Musik, also sie haben Fragen zur Musik, aber sie wissen auch ganz viel. Manchmal stelle ich mir das so vor wie beim Fußball. Wir sind alle Nationaltrainer und irgendwie sind wir auch alle Musikexperten, ja, oder Liebhaber oder wie auch immer man es nennt. Wie ist denn der Dialog da?
Ja, man kriegt natürlich sehr viel Resonanz, vor allen Dingen, wenn wir mit der Hitparade beim Gläsernen Studio unterwegs sind, dann gucken die Leute schon, ah, das ist der Köhler, der ist zuständig für die Musik. Und dann kriege ich schon, kennen Sie diese Band und diese Sänger, warum spielen Sie die eigentlich nicht? Also ganz viele Nationaltrainer. Aber im Wesentlichen kann ich den Leuten dann schon klar machen, dass wir ein Radioprogramm sind, das vielen Menschen gefallen soll und nicht uns auf eine Musikrichtung spezialisieren und nur die spielen. Ich kenne natürlich viel, aber nicht alles ist fürs Radio geeignet. Aber dieser Kontakt, das ist schon wirklich was ganz Schönes. Ich kriege auch Geschichten von Hörern erzählt. Da war ich bei dem und dem Konzert und der hat sich, da ist das und das passiert. Und manches habe ich da auch schon mal aufgenommen.
Damit sind wir wieder bei den Geschichten. Wir haben ganz am Anfang kurz über Herbert gesprochen, die kleine Playmobil-Figur, ja, auf deinem Schreibtisch, der du die Geschichten erzählst. Ich habe mir Herbert angeguckt. Ich finde ehrlich gesagt, der geht so ein bisschen unter in all den CDs, Büchern, Papieren. Du bist schon eher so der Typ voller Schreibtisch, oder?
Ich bin der Typ chaotischer, vollgeladener. Ach du lieber Gott, das darf man wirklich niemandem zeigen.
Nee, wir haben auch, also davon gibt es kein Foto. Es gibt ein Foto von Herbert im Buch, aber ja, ja.
Aber ehrlich gesagt hatte ich auch ein Problem, als du vorhin oder am Freitag auch zum ersten Mal zu mir ins Büro so richtig reingekommen bist, dachte ich, wie sieht's denn hier aus? Aber so bin ich.
Könntest du dir vorstellen, neben Herbert einen klitzekleinen Platz freizuräumen? Also wirklich nur klein.
Ich wollte sowieso mal aufräumen.
Also, denn es gibt eine Tradition bei SWR1 Rheinland-Pfalz. Leute, ich muss jetzt unter den Tisch greifen, weil sonst hätte Werner das ja die ganze Zeit gesehen, während wir hier zusammen sind. Du hast Herbert die Geschichten erzählt.
Ja.
Hinter den
Ich muss vielleicht nochmal auch den Hörern erklären, warum.
Ja.
Weil ich Probleme habe, wenn ich keinen Gesprächspartner habe, direkt wie jetzt wir beide, mhm. dich anzusprechen oder Menschen in der Show, die im Publikum sitzen, wenn ich im Studio sitze und nur das Mikrofon vor mir habe, dann kriege ich Probleme, natürlich zu bleiben. Und dann habe ich diese kleine Figur, die stelle ich vor mich und stelle mir vor, der ist lebendig und dem erzähle ich das.
Und ich finde, es geht gar nicht, dass das immer zwingend ein Mann ist. Ich habe eine Playmobil-Frau, die bitteschön neben Herbert Platz finden soll.
Ja.
Sogar eine musikalische mit Keyboard. Bitteschön.
Ist das toll.
So, ich reiche das jetzt mal dem Werner rüber.
Das ist eine Popfrau mit roten Haaren, Sternen auf dem T-Shirt und hat ein Keyboard vor sich.
Wie würdest du sie einordnen? Schon ein bisschen 80er, oder?
80er Jahre, absolut.
Eindeutig.
Richtung Annie Lennox.
Absolut. Werner Köhler, SWR1 Musikexperte, war den ganzen Vormittag hier und jetzt haben wir zum Schluss, haben wir noch Platz für die ganz kurze Geschichte Roxette, The Look, weil ich finde, in der Geschichte steckt, dass es oftmals auch Zufälle sind, die dafür sorgen, dass ein Titel ein Superhit wird.
Ja, Roxette erinnere ich auch noch gut, da war ich beim Radio auch schon, die Platten lagen wie Blei in den Regalen. Roxette war eine tolle Musik, aber es hat niemanden interessiert. Und das lag einfach daran, dass die aus Schweden waren. In Schweden waren die Stars, aber im restlichen USA, Europa gar nicht. Und ein amerikanischer Austauschstudent, der war ja in Schweden. Und der hat diese Roxette-Platte immer gehört auf Partys, fand die ganz toll, hat die mitgenommen in die USA und dort eine Radiostation gegeben. Die haben sie nicht gespielt. Und er wurde dann aufdringlich und lief zur Station und sagt, warum spielt ihr diese Platte nicht? Ich will sie jetzt wieder haben. Und der Musikchef sagte, okay, dann lege ich sie halt mal auf. Mit dem Effekt, dass Menschen sofort angerufen haben, die Telefone sind heiß gelaufen. Was ist das für eine Platte? Wo kommt die her? Wo kann man die kaufen? Dann haben das andere Radiostationen nachgespielt und Roxette wurde in den USA Nummer 1 wegen dieses Austauschstudenten. Ich finde die Geschichte schön, dass es solche Zufälle gibt, aber auch ein bisschen peinlich für die europäische Musikindustrie und Musikwelt. Dann wurde es nämlich in Europa auch ein Hit, aber erst nachdem es in den USA groß war. Aus Schweden, also die Musik selbst hat gar nicht gezählt. Was USA gut findet, finden wir hier auch gut. Das ist der Beigeschmack dabei.
Da hast du natürlich vollkommen recht. Und wir spielen The Look von Roxette. Werner, herzlichen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne.
Für all diese Geschichten, auch die zu Roxette, The Look.